Hallo und willkommen zu Theologie für alle. Ein kurzes Gespräch über die wichtigen Dinge des Lebens. Hier immer, wie immer, das dynamische Duo. Mein Name ist Johannes Müller, Pastor der Presbyterianischen Kirche in Berlin. Und wie immer mit mir Florian Weinken, Pfarrer der Zürich-Presbyterianischen Gemeinde. Hallo Florian.
Hallo Johannes, also sicherlich bist du der Dynamische und ich wahrscheinlich der weniger Dynamische. Ja. Aber es freut mich wieder hier zu sein bei unserem Podcast. Wir haben ja uns beim letzten Podcast oder in der letzten Diskussion angeschaut, was dann auch das regulative Prinzip ist und das normative Prinzip. Und dass wir eben dem regulativen Prinzip folgen wollen. Das heißt, dass wir nur diese Dinge im Gottesdienst haben wollen, die wir auch in der Schrift sehen und aus der Schrift herausziehen können. Und heute wollen wir uns natürlich dann anschauen, was der nächste praktische Schritt wirklich ist. Was haben wir dann für Elemente im Gottesdienst?
Ja, es ist sehr wichtig, es ist eine wichtige Frage. Und auch da gibt es Diskussionen. Also wir hoffen, dass wir jetzt keine Kontroversen aufbrechen. Vielleicht, was auch wichtig ist, es geht nicht nur darum, Elemente zu haben, die wir in der Schrift sehen, sondern dass diese Elemente auch mit dem Wort Gottes gefüllt sind. Also ich als Mensch kann der Gemeinde wenig geben und mitteilen, was ihr wirklich hilft. Also ich brauche Wort Gottes. Die Elemente müssen Wort Gottes sein, müssen davon gefüllt sein. Ich hätte eine Frage, die wir vielleicht auch am Ende nochmal beantworten können. Was würdest du sagen, ist das Minimum, was in einem Gottesdienst vorhanden sein müsste, damit wir sagen können, das ist ein biblischer Gottesdienst?
Das Minimum, was in einem Gottesdienst vorhanden sein soll, das ist gar nicht so eine einfache Frage. Aber ich würde sicherlich sagen, dass es hängt damit zusammen, was du bereits gesagt hast, dass wir das gefüllt haben müssen mit dem Wort Gottes. Und ich denke, etwas Wichtiges ist, dass wir uns ganz bewusst sind, und dazu gehört eigentlich auch das erste Element des Gottesdienstes, dass wir zusammenkommen für einen Gottesdienst. Also es ist nicht irgendwie einfach nur eine Versammlung, wo wir irgendwie über gewisse Dinge nachdenken, sondern dass wir im Bewusstsein kommen, dass wir Gott anbeten. Und wir tun ja das dann auch wirklich, um das zu unterscheiden mit anderen Treffen, dass wir einen Aufruf zur Anbetung haben oder aufrufen, Gott wirklich zu dienen. Und das nehmen wir meistens eigentlich aus den Psalmen heraus. Diesen Sonntag nehmen wir es vom Psalm 147, von den Versen 1 bis 5. Ich lese nur den Anfang, wo es heißt, lob den Herrn, denn es ist gut, unserem Gott zu Lob singen. Es ist lieblich, es gebührt Lobgesang. Und das ist sicherlich etwas, was dazugehören soll. Wirklich dieses Bewusstsein, gemäß dem Wort Gottes zusammenzukommen, um Gott zu dienen und ihn anzubeten.
Ja, der Ruf zur Anbetung ist ja auch dieses sich bewusst machen, dass es jetzt nicht unsere Idee ist, Gottesdienst zu feiern, sondern dass Gott uns in seine Gegenwart ruft. Und gerade in dem Psalm finden wir auch ganz oft dieses Wort Halleluja, was wir ganz oft inflationär benutzen können, was eigentlich bedeutet, lasst uns Gott anbeten. Also allein schon dieses Wort ist ein Aufruf, Gott anzubeten und ihm Lob zu bringen. Ich fand es auch gut, also es ist das Zusammenkommen, also wir sind an einem Ort versammelt, nicht irgendwie virtuell über viele Orte, sondern wir versuchen an diesem einen Ort zu sein, um dann dort gemeinsam Gott anzubeten. Mit diesem Ruf zur Anbetung, glaube ich, da hängt auch zusammen, dass wir uns bewusst machen, jetzt spricht Gott zu uns. Und wir treten wirklich in die Gegenwart des dreieinigen Gottes und nicht mehr nur ich und meine Bibel oder ich und meine Geschwister, sondern es ist wirklich etwas mehr, es ist was Besonderes, Gottesdienst zu feiern.
Richtig. Und du sprichst ja genau dann eigentlich das an, auch was der Gottesdienst ist, eben, dass es ein Gespräch zwischen Gott und seinem Volk wirklich ist. Also Gott spricht, wie du gesagt hast, beim Aufruf zur Anbetung. Gott ruft uns zusammen, dass wir ihn eben anbeten, ihm Lobpreis geben. Und wir antworten dann oftmals direkt nach dem Aufruf der Anbetung. Also in unserer Liturgie tun wir das mit einem Anbetungsgebet, wo wir Gott eigentlich antworten und genau diesen Lobpreis geben, wie dann auch mit Gesang oftmals, wo wir dann auch ein Lied singen, wo wir ganz speziell auch Gott anbeten, seine Herrlichkeit preisen wollen im ersten Lied und manchmal vielleicht auch ganz speziell den dreieinigen Gott anbeten wollen, sodass wir genau wissen, wir kommen nicht irgendwie vor irgendeinen Gott, sondern eben den Gott der Bibel, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und etwas noch zur Versammlung, was du gesagt hast, ist mir gerade jetzt eingefallen, ist ja eigentlich so vielleicht die kürzeste Definition eines Gottesdienstes, ist eine heilige Versammlung. Und so ist es genau auch im Alten Testament, wo schon gesagt wird, den Juden, die sich versammeln sollten am Sabbat, wird gesagt, 6 Tage lang soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist ein Sabbat der Ruhe. Eine heilige Versammlung in allen euren Wohnorten. Und das ist in 3. Mose 23, Vers 3. Und hier sehen wir eigentlich, was es aus der Sicht Gottes wirklich ist, eine heilige Versammlung. Weil es heilig ist, wird dann eben uns Gott auch sagen, was wir tun sollen in dieser Zeit.
Ja, sehr gut, ja. Ja, wir haben nach dem Ruf der Anbetung ein sogenanntes Votum. Also wir bekennen, dass wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann hängen wir gemeinsam immer noch Psalm 124,8 an. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und damit wollen wir uns bewusst machen, dass wir selbst im Gottesdienst in allem von Gott abhängig sind. Also wir in unserem gesamten Leben, in allem, was wir tun, brauchen wir Gottes Hilfe, auch wenn wir zusammenkommen. Ja. Und deswegen in dem Gebet, was dann folgt, also wenn ich das leite, bete ich ganz oft auch um den Beistand des Heiligen Geistes, um die Hilfe. Also wir werden aufgefordert, wir sollen in Wahrheit und den Geist anbeten, sagt Jesus in Johannes 4. Und wir brauchen eben auch dafür den Geist, um Gottesdienst feiern zu können.
Ja, stimmt. Und das Herrliche ist ja wirklich, wenn wir kommen und auf ihn schauen, sollen wir uns auch bewusst machen, eben wie wir wirklich vor Gott treten im Gottesdienst. Das wird oft auch vergessen. Oder? Also wenn Christus sagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, das wird oftmals so benutzt, als ob, ja, wenn 2, 3 zusammen beten. Aber ich glaube, es ist ganz speziell auch anwendbar, nicht zu sagen, dass er an anderen Orten dann nicht mit den Jüngern und mit den Gläubigen ist, aber ganz speziell anwendbar für den Gottesdienst. Wo sich Leute versammeln, um ihn wirklich anzubeten und ihn zu preisen. Und eben speziell an einem Sonntag am ersten Tag der Woche, wie wir das ja sehen, dass er sich gezeigt hat am ersten Tag der Woche in Johannes 20. Und dann 8 Tage später, das ist nach der Zählung der römischen Wiedersonntag, zeigt er sich Thomas. Also hat genau eine Woche gewartet, um sich dann wieder in der Versammlung der Jünger zu zeigen. Aber wenn wir dann auch wirklich kommen vor Gott, also was wir dann als nächstes haben, dann wollen wir uns auch bewusst sein, wie du gesagt hast, unsere Hilfe ist im Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, aber auch, dass wir unsere Sünden bekennen. Und wir tun das jeweils so, dass wir eben eine Gesetzeslesung haben, meistens von den 10 Geboten etwas, und wie wir dann oft im Stillen noch bekennen und dann einen Zuspruch der Vergebung haben.
Ja, wir haben tatsächlich sogar ein gemeinsames Sündenbekenntnis, was wir gemeinsam sprechen, ist in unserem Gottesdienstzettel abgedruckt.
Ja.
Das mache ich bewusst auch so, weil ich habe den Eindruck, wir leben in einer so individuellen Zeit und diese Elemente, die wir gemeinsam haben im Gottesdienst, die zeigen uns, wir sind mehr als nur wir selbst. Es geht um das Volk Gottes. Und die sind natürlich allgemeiner gehalten, aber die sind eben auch dann oft Sünden, die wir als Gemeinden oft auch, also die Vernachlässigung des Sonntags zum Beispiel oder ein Mangel an Nächstenliebe oder an Liebe zu Gott, solche
Elemente. Ja. Das ist sehr gut, jetzt diesen Sonntag haben wir genau das 4. Gebot, das wir zusammen anschauen. Das ist sehr wichtig, das denken die meisten Leute, ja, da sündigen sie ja gar nicht mehr am 4. Gebot, oder? Aber wenn es Sonntag ist, dann tun wir das sehr wohl. Aber was eben noch interessant wäre, ich meine, manche Leute würden denken, ja gut, nein, das, aber warum macht ihr das im Gottesdienst? Könnt ihr das überhaupt aus der Schrift heraus begründen? Hättest du eine Idee dazu, wie man das begründen könnte?
Na, Jakobus fordert uns auf, dass wir uns gegenseitig unsere Sünden bekennen sollen.
Ja.
Auch, da könnte man jetzt argumentieren, es sollte eher in einem persönlicheren Level sein. Und ich glaube auch, dass wir nicht für jede Sünde vor die gesamte Gemeinde treten müssen, um unsere Sünden zu bekennen. Aber ich glaube, das Zeugnis der Schrift allgemein ist, dass ein Element des Gottesdienstes sowohl im Alten wie im Neuen Testament die Erkenntnis der Sünde war und auch dann die Bitte um Vergebung der Sünde. Wir sehen es an ganz vielen Stellen. Also mir ist es auch eingefallen, als Salomo den Tempel einweiht und betet, da ist auch ein Bekenntnis der Sünde und die Bitte um Gottes Gnade. Wir sehen als in Nehemia, als das Gesetz gelesen wird, dass das Volk anfängt, über die eigenen Sünden zu weinen und dann sogar mehr oder weniger eine Absolution bekommt, seid nicht bekümmert, denn die Freude im Herrn ist eure Stärke, geht hin und esst und trinkt und gibt den Bedürftigen.
Ja, sehr gut. Ja, und es ist auch, also ich habe gemerkt, jetzt auch über die längere Zeit hinweg mit den Leuten, wo ich im Gespräch bin, es ist auch etwas, das den Leuten selbst hilft, selbst dann in ihrem eigenen Leben ihre Sünden zu bekennen. Und manche haben das wahrscheinlich viel zu wenig gemacht im tagtäglichen Leben. Und weil wir jetzt das so machen, hat das auch wirklich ein gewisses didaktisches Element wirklich, dass es hat, dass die Leute dann anfangen, genau auch das so zu tun in ihrem eigenen Leben.
Ja, Luthers erste These von den 95 Thesen war, wenn unser Herr und Heiland sagt, das Reich der Himmel ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium, bedeutet das, dass das tägliche Leben eines Christen ein Leben der Buße ist. Und ich glaube, das vergessen wir viel zu oft heutzutage, aber wir sind ständig in der Not, dass wir Gottes Gnade brauchen und Buße tun sollen.
Ja, und dann bei uns in unserer Liturgie gehen wir dann meistens dann nach diesem Sündebekenntnis und Zuspruch der Vergebung auch in ein mehr pastorales Gebet. Also das ist das längere Gebet, das wir haben. Wir haben eben so ein Anbetungsgebet ein bisschen früher und dann ein pastorales Gebet, wo wir dann wirklich auch allgemein anlegen natürlich, was so läuft um uns herum, aber dann auch vielleicht ein bisschen persönlicher, was so gewisse Schwierigkeiten sind, vor Gott bringen im Gebet, dass dann eben ich normalerweise oder derjenige, der predigt, das dann auch anleitet. Was wir ja auch immer wieder in der Bibel sehen, wie einzelne Männer das Volk angeleitet haben im Gebet. Du hast gerade Salomo erwähnt, oder?
Ich glaube, es ist auch ein wichtiges Element, pädagogisch betrachtet, weil wir reden immer viel darüber, dass wir beten sollen. Und selbst die Jünger sind irgendwann zu Jesus gekommen und haben gefragt, wie sollen wir beten? Und das pastorale Gebet ist auch der Zeitpunkt, wo wir als Pastoren oder derjenige, der das leitet, die Gemeinde indirekt anleitet zu beten. Und ihnen auch zeigt, wofür man beten kann, wie man beten kann. Aber eine Frage, die ich öfter höre, ist, aber es ist ja das Gebet des Pastors. Also ich komme aus einer Gemeinde, aus der Brüdergemeinde, da gab es eine offene Gebetszeit. Da konnte jeder beten. Wenn jetzt nur der Pastor betet, inwieweit ist das ein Teil, wo die ganze Gemeinde beteiligt ist?
Ja, also ich denke, das ist das Wichtige, was du schon vorher gesagt hast, oder wir sind sehr individuell eingestellt. Aber wir sollen eben zusammen beten und das ganz Wichtige ist, und das ist nicht einfach, gebe ich gerne zu. Ich kämpfe auch immer wieder damit, aber ich muss mich auch immer wieder konzentrieren, dass wir lernen, wirklich miteinander zu beten, und dass wir einfach dem folgen, was eben diese Person, die vorne betet, diesem Gebet mitfolgen und eben auch innerlich dem zustimmen. Und dem innerlich auch Amen dazu sagen, wie wir das auch immer wieder in der Bibel sehen, wie das Volk manchmal Amen dazu gesagt hat, und dieser Person, die gebetet hat, gefolgt haben. Und zu Hause können wir dann auch und sollen wir auch individuell für unsere eigenen Bedürfnisse beten. Und selbstverständlich, wenn wir unsere Arbeit als Pastoren gut tun, dann werden wir ja hoffentlich auch für Dinge beten, die die Leute wirklich auch betreffen. Das heißt nicht immer, dass wir alles irgendwie präsentieren, was läuft, selbstverständlich nicht, aber so gewisse Kämpfe und so weiter, die man da vielleicht ein bisschen anonym kann ins Gebet hineinbringen.
Ja, ich denke auch gerade für Alte und Kranke, für Kinder.
Genau.
Und so, das sind sichere Gebetsanliegen, die niemand zu persönlich nimmt, wenn man sie erwähnt.
Genau.
Ja, zum Gebet. Ich schätze, ihr betet das Vater Unser im Gottesdienst.
Ja, tun wir auch. Wir haben ja zwei Gottesdienste, wie ihr das auch habt. Und wir haben es in einem der Gottesdienste, wo wir das Vaterunser zusammen normalerweise beten, im Morgengottesdienst, wo wir das oft am Ende dann tun, wo wir das Vaterunser noch zusammen beten.
Warum? Diese Frage
nun, weil
eigentlich
ich,
immer.
ja, genau. Also ich würde zuerst einmal antworten, weil das genau das Gebet ist, das der Herr Jesus Christus uns gegeben hat. Und ich finde es sehr traurig, wie auch viele ja, Christen, evangelikale Christen, das Vaterunser eigentlich fast nie gebraucht haben. Ich kenne jemanden, den ich auch sehr schätze, der gesagt hat, er hat sie Jahrzehnte in seinem Christenleben nicht gebraucht, weil er das Gefühl hat, es ist etwas römisch-katholisches. Was natürlich eine Katastrophe ist, weil Herr Jesus Christus hat uns dieses Gebet gegeben. Das heißt natürlich nicht, dass wir es einfach runterleiern sollen, sondern wirklich von Herzen beten. Das sage ich auch immer wieder mal, wenn wir es zusammen beten. Wir wollen es von Herzen beten, nicht einfach nur runterleiern. Aber eben, wenn wir das dann haben, der Herr Jesus Christus das selbst gegeben hat, wird dann das auch hoffentlich mehr und mehr die Art dieses Gebetes, das Muster für unser persönliches Gebet werden.
Ja, ich finde auch das Argument, das immer kommt, naja, es kann mechanisch werden und man betet es einfach nur noch. Das ist ein falsches Argument, weil das ist ein Problem der Herzenshaltung, wie ich
Ja,
bete.
genau.
Und ich genieße es eigentlich, Elemente zu haben, die ich auswendig kann. Also egal in welchem reformierten Gottesdienst man ist, die Liturgie ändert sich ein bisschen, aber man weiß, welche Elemente da sind. Man muss sich drüber nachdenken, was kommt als nächstes. Man weiß, und beim Gebet ist es genauso. Manchmal ist gerade das Vater unser, das Gebet, was man noch beten kann, wenn man nichts anderes mehr beten kann. Und das ist auch das, was ich ganz oft in der Seelsorge den Leuten sage, wenn du nicht weißt, wie du beten sollst oder was du beten sollst, fang mit unser Vater an. Und das ist das, was Luther gemacht hat, als sein Friseur ihn gefragt hat, wie er beten soll, hat ihm das Vater unser aufgeschrieben und dann am Hand des Vater unsers gezeigt, wie er von dort weiter beten kann. Es ist das Gebet, es ist das Element des Gottesdienstes, was meine Kinder als erstes auswendig konnten. Und die waren so begeistert, dass sie teil
Ehrlich,
sein können im Gottesdienst, dass sie es teilweise mitgeschrien haben, wie Kinder halt sind. Aber das ist was Wunderbares. Also es ist etwas, was wir als Volk Gottes gemeinsam tun, was die Kleinsten ziemlich schnell mitmachen können. Wie auch, wenn wir ein Glaubensbekenntnis gemeinsam sprechen. Zum Beispiel, also wir machen oft Katechismusfragen, das ist schwieriger für die Kinder, aber in anderen Gemeinden habe ich es schon erlebt, die haben regelmäßig das apostolische Glaubensbekenntnis und die Kinder können das auswendig. Und das ist auch ein Segen für das gesamte Volk Gottes.
Genau. Und also jetzt das Vaterunser, ich gebrauche das auch in meinem persönlichen Gebetsleben. Das ist meine Struktur. Nicht, dass ich es einfach so einmal durchbete und das ist dann meine Gebetszeit, sondern ich nehme jeweils jedes einzelne Element eigentlich und habe dann so diese Elemente oder diese einzelnen Anliegen, das muss ich so sagen, als wie so dann diese Struktur, die mir die Kategorien gibt, wofür ich jetzt beten will. Und das hilft unglaublich.
Ja. Das heißt, wir haben einen Ruf zur Anbetung, wir haben ein Anbetungsgebet, wir hatten das Gesetz, Sündenbekenntnis, Absolution, pastorales Gebet. Das wichtigste Element wird die Predigt sein, die Lesung des
Genau.
Wortes und die Predigt. Wollen wir, bevor wir dazu kommen, kurz noch auf Singen eingehen? Also wir haben kurz erwähnt, dass wir Lieder singen. Und ich glaube, das ist für die meisten Christen das Selbstverständlichste, dass man im Gottesdienst singt. Wir haben in Epheser 19, 5 diese Stelle, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Also wir singen mit unserem Herzen, aber wir singen zueinander, miteinander. Vielleicht, um kontrovers zu sein, was sollten wir singen?
Also es gibt ja, bei uns gibt es ja viel weniger, aber natürlich im englischsprachigen Raum gibt es auch viele Psalmsänger, wo man die Psalmen singt. Und ich denke genau diesen Text, den wir eben sehen im Epheser- und Kolosserbrief, wo es um Lieder geht, sagt auch explizit, dass wir die Psalmen singen sollen. Das ist mal sicherlich, dass wir das Wort Gottes wieder gebrauchen sollen, um unsere Anbetung zu leiten. Und bei den Psalmen ist natürlich wunderschön, das müssen wir nicht theologisch kontrollieren. Wir wissen, das ist saubere und richtige Theologie. Vielleicht noch, wenn es zur Übersetzung kommt, natürlich, das müssen wir vielleicht ein bisschen schauen. Aber sonst wissen wir, das ist das Liederbuch Gottes, das uns gegeben hat. Für alle Gefühlslagen, für alle Lebenslagen haben wir dort wirklich etwas drin und ist natürlich auch mit tiefer Theologie drin und Christus wird uns gezeigt.
Aber das Liederbuch unseres Herrn, also Christus hat
unsere Lieder gesungen. Genau. Und er ist ja eigentlich dann auch der Lobpreisleiter in diesen Liedern. Der Vorsänger sozusagen, oder wo uns vorsingt. Und so können wir aber, wenn wir dieses Liederbuch haben, können wir auch hoffentlich die restlichen Lieder, die wir haben, die wir noch hinzugefügt haben, aus der ganzen Kirchengeschichte, können wir hoffentlich auch die vergleichen mit dem Psalmenschein. Ja, okay, ist das in etwa so, wie auch die Psalmen singen, und natürlich auch noch die fortschreitende Offenbarung mit einbeziehen, wenn wir den dreieinigen Gott ganz konkret loben wollen.
Sehr gut, ja. Was ist mit anderen Liedern? Also Psalm ist okay, wir singen auch das ist okay, Psalmen sind gut. Wir singen auch andere Lieder. Worauf achtest du, wenn du die Lieder für den Gottesdienst aussuchst?
Ja, also ich versuche grundsätzlicherweise immer den Gottesdienst nach dem Hauptthema der Predigt zu strukturieren. Also das ist natürlich nicht immer ganz so einfach, aber dass ich sicherlich gewisse Themen in den Liedern drin habe, die dann auch irgendwie ähnlich sind wie das, was wir in der Predigt dann hören und in der Schriftlesung hören, und darauf achte ich. Und dann, wie ich schon gesagt habe, meistens eines der ersten Lieder hat mir mit Lobpreis wirklich zu tun, und dann das letzte Lied ist dann oftmals noch ein bisschen eine Antwort auf das, was wir gehört haben, und passt hoffentlich am besten dann wirklich auch zur Predigt.
Also der Versuch ist, um jetzt mal einen populären Begriff zu benutzen, so bibeltreu wie möglich zu sein. Mhm. Also die Lieder, das ist mein Versuch. Ich habe kein Problem mit neuen Liedern und mit modernen Liedern, aber sie sollten die Theologie, das Wort Gottes widerspiegeln. Ich habe einen Freund, der schreibt selber Lieder, und bei dem war ich mal auf einem Vortrag über Gemeindemusik, und der hat gesagt, wenn wir Lieder schreiben, dann müssen wir Lieder schreiben, die Substanz haben. Es gibt einen Grund, warum wir Lieder wie Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, immer noch singen, obwohl es hunderte von Jahre alt ist, weil es hat Substanz, es ist theologisch wertvoll. Ich glaube, das ist wichtig. Deswegen neigen und tendieren wir vielleicht manchmal auch zu alten Liedern, anstatt zu modernen Lobpreisliedern.
Und da ist wirklich ein Unterschied oft hier. Es ist wirklich so. Also wir singen nach ein paar modernere, aber die meisten, die wir haben, das sind ältere Lieder, haben viel tiefere Theologie, auch wieder modernere Lieder, hast du mehr Mühe, über die Dreieinigkeit etwas zu finden, wo dann auch ganz konkret vielleicht die einzelnen Personen der Dreieinigkeit gepriesen werden. Und auch, was du oft Mühe hast, sind eben Lieder zu finden, ähnlich wie in den Psalmen, die Elend und Schmerz und Leid ausdrücken. Und das hat man viel, viel weniger auch in den modernen Liedern drin. Also ist meine Erfahrung, was ich so gesehen habe.
Ja. Das stimmt.
Ja.
Was fehlt uns noch für einen guten reformierten Gottesdienst?
die Predigt, Da kommen wir natürlich zu einem Höhepunkt und einem Hauptpunkt von dem reformierten Gottesdienst, wie wir wirklich glauben, dass Gott ganz besonders in der Predigt zu uns redet, wie es ja auch dann das ist, was uns ganz besonders im Glauben fördert und stärkt, zusammen natürlich mit auch den Sakramenten und den Gebeten, die wir ganz klar als Gnadenmittel sehen, was wir vielleicht in einem nächsten Podcast auch anschauen wollen. Aber die Predigt ist absolut zentral und natürlich die Schriftlesung dazu. Aber noch eine Frage, habt ihr zwei Schriftlesungen oder habt ihr eine Schriftlesung? Oder wie macht ihr das?
Wir hatten zwei, wir haben das jetzt auf eine Schriftlesung, also nur den Predigttext und dann die Predigt runterreduziert. Manchmal haben wir tatsächlich zwei Schriftlesungen in einem Block. Also dass, wenn es wirklich einen Text gibt aus, ich predige gerade durch Lukas, aus dem Alten Testament, der hilft, dann lese ich den dann in einem Block mit. dazu.
Ja. Okay, ja. Und, und wie würdest du, wie würdest du predigen? Nimmst du jeweils einfach so, wie wir das manchmal sehen, einen Bibeltext, wo du dann als Sprungbrett nimmst für deine eigenen Gedanken? Oder wie versuchst du zu predigen? Was ist so deine Predigtphilosophie?
Ja, die hat sich tatsächlich im Laufe der Zeit geändert. Also mein Leitvers für meine Predigtphilosophie ist tatsächlich 2. Timotheus 4, Vers 2. Da schreibt Paulus an seinen Mitarbeiter: Verkündige oder predige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Also mein Ziel ist, das Wort zu predigen. Und es bedeutet, ich kann schlecht einen Bibeltext nehmen, um dann meine Gedanken auszuführen. Weil die Praxis, die ich am hilfreichsten und am effektivsten fand bis jetzt, ist, durch Bibelbücher durchzulesen oder zu predigen oder durch größere Abschnitte. Also ich habe 2. Mose angefangen und nicht an einem Stück durchgepredigt, weil es am Ende dann, wenn es um den Stiftshüttenbau geht, das wird dann sehr langwierig und dann habe ich dazwischen eine Pause gemacht. Ab und zu predige ich thematisch, also ich habe schon Predigten über die Trinität gehalten oder am Reformationstag über was ist Rechtfertigung. Aber generell nehme ich bin jetzt im Lukas-Evangelium, ich habe bei Lukas 1,1 angefangen und ich predige bis zum Ende durch. Und dann versuche ich den Abschnitt, der dran ist, zu verstehen, zu verinnerlichen und dann eben diese Wahrheit, die da drin ist, der Gemeinde zu präsentieren. Aber ich glaube eben, predige das Wort ist mehr als nur die Verse predigen. Es ist eben diese Verse im Kontext der gesamten Schrift zu predigen und auch die Zusammenhänge zu zeigen, Lehren rauszuziehen, die wir auch an anderen Stellen finden und so Sachen.
Es ist eine große Herausforderung, zu haben, den Text oder dem Text direkt vor uns gerecht zu werden, auch mit gewissen Spannungen, die vielleicht daraus entstehen, aber trotzdem auch das im Kontext und in der Systematik, der ganzen systematischen Theologie zu erklären. Und das ist natürlich nicht immer einfach. Aber ja, wir machen es grundsätzlich auch genau gleich, oder dass wir durch die Schrift durchpredigen, mit ab und zu mal thematischen Predigten, vor allem wenn es nötig ist, für die Leute zum mal etwas vielleicht konkret zu hören. Aber das ist ja eigentlich klassisch wirklich reformiert. Also ich glaube, Zwingli in Zürich, wo ich ja bin, hat angefangen am 1. Januar 1519, als der erste Reformierte wirklich, der dann wieder diese Lectio Continua angefangen hat, was man auch in der frühen Kirchengeschichte gemacht hat.
Als Calvin aus Genf vertrieben wurde oder rausgeschmissen wurde und dann, ich weiß gar nicht, 4 Jahre später, glaube ich, ist er zurückgekommen, hat er exakt an der Stelle weitergepredigt, wo er aufgehört hatte, als er aus der Stadt rausgeschmissen wurde. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Oder ob ich mich überhaupt noch daran erinnern könnte, wo ich
Ja,
aufgehört
das
habe.
ist schon eindrücklich. Das ist so.
Ja, es ist wichtig. Die Predigt ist wichtig. Die Predigt ist wichtig, weil wir gehen davon aus, dass in der Predigt spricht Gott zu uns. Also das zweite helvetische Bekenntnis beginnt mit diesen bekannten Worten: Predicatio verbi Dei, verbum Dei est. Also die Predigt des Wortes Gottes ist das Wort Gottes. Wenn der Pastor, der Pfarrer das Wort Gottes treu auslegt, auch mit all seinen menschlichen Fehlern, dann spricht Gott durch die Predigt.
Und das ist das, was ja dann auch das Hauptmittel Gottes ist, um Menschen zum Glauben zu führen, oder? Der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung durch das Wort Gottes, wie Paulus sagt in Römer 10. Und das ist so wichtig, das vor Augen zu halten. Das ist schwierig für Leute manchmal zu verstehen, weil es eben diese Torheit manchmal ist, in den Augen der Menschen. Für die Griechen hat das nicht genügend Weisheit drin, oder? Und sie würden gerne mehr Weisheit haben, genau gleich wie heute viele mehr Strategie oder andere Weisheit drin haben wollen. Das ist so wichtig, dass wir glauben, Gott spricht so und Gott wirkt und verändert uns so. Aber ihr habt sicherlich auch noch, also das würde dann so ein bisschen mit dem Wort zusammenpassen, dass ihr ja manchmal vielleicht ein Bekenntnis zusammen aufsagt auch oder dann auch vielleicht noch Katechese habt mit irgendwie Katechismusfragen drin, die noch vielleicht kurz erwähnt werden oder zusammen aufgesagt werden.
Ja, also im Moment predige ich in unserem zweiten Gottesdienst durch unseren kleinen Katechismus.
Mhm.
Und damit zusammenhängend bekennen wir dann auch immer gemeinsam die Frage, dass, ja. Das oder die Fragen, über die ich mhm. predige. Ja, wir sind eine Bekenntniskirche. Also wir sind als ja. Presbyterianer, als Reformierte, ist mhm. unsere Arbeitsgrundlage sind Bekenntnisse.
Ja.
Weil wir glauben, dass diese Bekenntnisse, vor allem die Westminster Standards, die biblische Wahrheit, den Glauben der Schrift am besten mhm. zusammenfassen.
Ja.
Nicht perfekt, aber am besten.
Mhm.
Und wir sehen in der Schrift, dass das Volk Gottes immer bekannt hat. Also du hattest gerade ja. Römer 10 zitiert, da sagt Paulus davor, mhm.
Ja.
Mit dem Herzen glauben wir, mit dem Mund bekennen wir.
Ja, ja, Amen, ja. Und wir sehen ja auch in der Bibel selbst immer wieder so Mini-Bekenntnisse. Das eine Mal ganz bekannt ist das Schema Israel, höre, mhm. o Israel. Also es ist ein Mini-Bekenntnis, was die Israeliten, das Volk Gottes auch heute, wir als Volk Gottes, immer vor Augen haben sollten und uns daran erinnern. Ist auch eines dieser Dinge, die ich immer wieder bete, das Schema Israel, und mich daran erinnere, wie das einer der Hauptpunkte ist, für uns Gott zu lieben. Oder wir sehen auch den Paulus in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16, wo er sagt, nachdem er gerade gesagt hat, also das Haus Gottes, die Kirche ist die Grundfeste der Wahrheit, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und dann geht er in so ein Mini-Bekenntnis eigentlich hinein, das sehr genial konstruiert ist und strukturiert ist im Griechischen drin. Und das heißt, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Mhm. Und das ist eigentlich ein kurzes Bekenntnis, ein sehr frühes Bekenntnis, aber dennoch ein kurzes Bekenntnis.
Ja. Warum, also wir haben jetzt die ganzen Elemente,
ja.
was wir haben, warum strukturieren wir den Gottesdienst, wie er strukturiert ist? Wir könnten ja auch sagen, wie in anderen Gemeinden ist auch das, wir haben Anfang, wir lesen Wort Gottes, wir beten und dann haben wir ganz lang 3, 4, 5 Lieder.
Ja.
Dann haben wir die Predigt und dann haben wir vielleicht noch 1, 2 Lieder und dann das Ende. Warum machen wir, also bei uns ist es immer so, wir singen ein Lied und es ist immer zwischen gewissen Elementen. Warum strukturieren wir den Gottesdienst überhaupt so?
Geht wieder auf das zurück, was wir ganz kurz am Anfang erwähnt haben. Es ist gut, da ein bisschen tiefer nachzudenken, dass es wirklich ein Gespräch zwischen Gott und seinem Volk ist. Und dass wir so natürlich, oder Gott spricht, wir antworten, Gott spricht, wir antworten und so weiter. Und so haben wir immer wieder diese Abwechslung auch wirklich drin im Gottesdienst.
Ja, und es ist auch keine Erfindung der Reformation, würde ich sagen. Also wir sehen schon im alttestamentlichen Gottesdienst, also gerade die Rolle des Hohepriesters zeigt uns dieser Dialog. Der Hohepriester ist für das Volk vor Gott gegangen und hat für Gott zum Volk gesprochen. Mhm. Und genau das sehen wir. Also der Pastor, der den Gottesdienst leitet, oder derjenige, der die Liturgie leitet, übernimmt diese stellvertretende Rolle, nicht, dass er ein Hohepriester ist, aber er übernimmt diese Rolle, dass er, wenn er das Wort Gottes liest, dann spricht Gott zum Volk. Und wenn er im Gebet vor Gott tritt, dann spricht er stellvertretend für das Volk Gottes, für die Gemeinde.
Ja, sehr schön, ja.
Und
ja,
in dem Gesang, in den Bekenntnissen, im Unser Vater, wenn wir es gemeinsam beten, reagieren wir auf Gott. Wir kommen zu dem, was Gott uns gesagt hat.
Ja, genau. Ja, es ist wirklich ein Treffen zwischen Gott und seinem Volk.
Mhm.
Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, weil das gibt dann auch diese Heiligkeit wirklich dem Gottesdienst.
Ja, das Wort Ekklesia, was ja im Neuen Testament für Kirche verwendet wird, ist das in der Septuaginta, also in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, dasselbe Wort, was für die Festversammlung Israels am Berg Sinai verwendet wird. Da ist Gott auf den Berg gekommen, mit seinem Volk zu reden. Und genau das geschieht. Und in dem Hebräerbrief sehen wir, diesen Vergleich, dass wir eben nicht zu dem Berg gekommen sind, sondern zum Berg Zion, zu der Festversammlung, die im Himmel versammelt ist. Gott kommt zu uns, wir kommen zu ihm und wir haben vielleicht die intimste Gemeinschaft in der Woche, die wir haben können.
Ja.
Also Johannes sagt, wir schreiben euch das, damit wir Gemeinschaft mit euch haben können. Die Gemeinschaft, die wir haben, ist mit dem Vater und dem Sohn.
Ja. Und dann natürlich, vielleicht gleich auch, um das ein bisschen alles abzuschließen, wir haben dann natürlich wie auch eine Segnung am Ende des Gottesdienstes. Das ist dann auch sehr wichtig, ja, für uns auch ist, weil der Segen, den wir entweder normalerweise, entweder aus 4. Mose Kapitel 6 nehmen, was dort der Segen ist, dem Aaron und den Priestern gegeben worden ist, oder dann aus 2. Korinther 13, wo der dreieinige Gott erwähnt wird, also die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, ist dann wirklich eine Deklaration für das Volk Gottes, dieser Segen, der noch stattfindet und dann normalerweise der Endpunkt des Gottesdienstes ist. Also wir haben am Anfang einen Aufruf zur Anbetung und dann gehen vom Gottesdienst mit dem Segen Gottes, wie uns segnet und uns zuspricht, dass wir ihm gehören und mit ihm Gemeinschaft haben.
Ja, Psalm 34 sagt, der Herr segne euch von Zion aus. Also es ist nicht, was, dass der Pfarrer irgendwelche Autoritäten hätte, um jetzt was auszusprechen. Es ist Gott, der vom himmlischen Heiligtum aus seinen Frieden und seine Gegenwart verheißt für die kommende Woche. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge geholfen hat, dann würde es uns freuen, wenn du den Podcast abonnierst. Du bist auch herzlich zu unseren Gottesdiensten in Zürich und Berlin eingeladen. Bis zum nächsten Mal bei Theologie für alle.